Marché Apokalypse.
So, einen wunderschönen guten Morgen in die Schweiz. Hallo, guten Morgen, Chris.
Ja, guten Morgen, Michael. Auch dir einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, wir haben uns ja mal spontan zusammengefunden, um heute am 70. Jahrestag des Kriegsendes einmal wieder eine Scherpokalypse zu machen. Wobei beides nichts miteinander zu tun hat, außer dass es zeitgleich an demselben Datum ist.
Ja, genau. Ich glaube, es ist die große Scherpokalypse der Konferenzen.
Ja, irgendwie, also ich habe gestern irgendwie so ein bisschen ausgeruht, weil es war in den letzten 2,5, 3 Wochen extrem viel. Ich war auf verschiedensten Veranstaltungen, dann die ganzen Veranstaltungen, die noch aus USA auf und so rüber geschwappt sind. Und man kommt ja gar nicht mehr dazu, alles mal nachzuarbeiten. Ich habe noch nicht mal ins MSDN reingeschaut und mir mal die verschiedenen ganzen Vorträge angeschaut oder zumindest erstmal gescreent, was für Vorträge ich eigentlich runterladen sollte, um mir die dann später mal anzuschauen, was so Neues zu SharePoint und zu Office 365 gegangen ist. Es hat jemand freundlicherweise ein Skript wieder mal bereitgestellt, mit dem man sich sämtliche Vorträge als Video und die dazugehörigen PowerPoints von der Ignite von Channel 9 automatisiert herunterladen kann. Wenn du das Skript dann anwirfst, dann dauert es vielleicht 2 Tage und dann hast du ungefähr 700x2 Dateien auf deinem Rechner und, mit einer Gesamtlaufzeit von 15 Jahren und bis du die dann abgearbeitet hast, ist alles schon wieder versaut.
Das ist auch nicht so. Genau, das war die nächste Ignite. Ja, genau, es war aber nicht nur Microsoft-lastig, es war auch quasi die Gegenkonferenz.
Ich muss dich nochmal kurz stoppen. Ich muss hier immer anfangen mit einem Schweizer Zitat. Das ist ja schon so ein bisschen Tradition und ich will jetzt nicht auf die 30 Milliarden eingehen, die eure Nationalbank im ersten Vierteljahr verloren hat, weil ihr mit dem Franken und dem Euro und so weiter da nicht mehr so klarkommt. Das setzt ihr doch auf einer Backe ab, denke ich mir. Nein, ich wollte noch mal zurückkommen auf unsere Scherpokalypse Nummer 21. Du erinnerst dich dran, wen ich dir da aus eurem Heimatlande vorgestellt hat, euren beliebtesten und unbeliebtesten Auslandsschweizer? Den Herrn Zwicky. Ja,
der Herr Zwicky, genau.
Der Herr Zwicky, der den Begriff der dunklen Materie geprägt hat und der den ersten Satelliten ins All geschossen hat, der nie wieder zurückkommen wird. Und den habe ich in der letzten Woche diesen wiederentdeckt auf der großen Bühne Nummer 1 auf der Republika in Berlin beim Vortrag von Colette Corbett, einer Astrophysikerin von euch, unter anderem auch aus Zürich. Und die hat einen Vortrag über dieses gesamte Thema, wie entstand das Universum und was macht da dunkle Materie. Und da sah ich plötzlich auf dem Bildschirm, auf der Folie, den Namen Zwicky stehen, 1937, und dachte mir, den habe ich doch erkannt.
Wir sind so breit aufgestellt, oder thematisch.
Wahnsinn. Und um es mal zu sagen, wir waren ja auf den diversesten Konferenzen. Du warst ja auch auf einer und da werde ich dich gleich nochmal drauf festnageln, weil da hattest du mir schon ein bisschen was erzählt. Aber um nochmal auf die Republika vielleicht zurückzukommen. Das war eine total coole Konferenz. Also es waren ja mehrere tausend Leute da. Die hat sich mittlerweile in Deutschland ja zu einer der oder wahrscheinlich sogar in Europa zu der Konferenz, so neue Welten, die Jugendkultur, Musikkultur, Netzkultur, alles jetzt noch zusammen mit den Medienleuten entwickelt. Also es war total interessant, auf diese Konferenz zu gehen, weil du konntest von einem Vortrag zum anderen gehen und du hast eine Welt nach der anderen betreten oder eine Blase nach der anderen betreten. Unter anderem war da ein Vortrag drin von und das möchte ich dir gerne mal von Anna Biselli und Rüdiger Weiß. Die eine ist unter anderem Autorin bei netzpolitik.org und der Rüdiger Weiß ist hier Professor an der Beuth-Hochschule in Berlin. Und beide sind aktiv im Chaos Computer Club und die haben einen Vortrag gemacht. Und ich bin eigentlich nur des Titels wegen hingegangen, denn dieser Vortrag heißt Kryptokalypse Now. Das hat mich natürlich dann so mit Scherpokalypse sofort dahin getrieben. Und die haben eine Stunde lang über den Stand der Verschlüsselung und des Abhörens dessen gesprochen. Und ich habe, was sie so an Folien dort auf die Bühne gepackt haben, habe ich gedacht, Mann, die hätten eigentlich wahrscheinlich im letzten Jahr sämtliche unserer Scherpokalypse-Ausgaben gehört, weil da kam so ziemlich alles, was wir hier auch diskutiert haben, kam damit auf die Bühne. Heartbleed, Shellshock und Gemalto und BND und NSA und alles zusammen. Haben Sie erstmal so erzählt, was es alles so an Problemen gab, in welchen Bereichen, und haben dann natürlich plädiert immer wieder für quelloffene Software, für Open Source. Und natürlich Windows 10 das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, mit UEFI-Boot und so weiter, steht natürlich so ein bisschen ein rotes Tuch, da muss man was gegen tun. Mhm. Aber der Untertitel der ganzen Veranstaltung war, haben wir eigentlich schon verloren oder können wir noch was tun? Mhm. Und ganz ehrlich, also was Sie gesagt haben, ja, wir müssen uns für offene Software engagieren und übrigens auch für quelloffene Hardware.
Genau.
Weil das ist ja nicht nur mit Software getan, sondern mittlerweile kann die Software wunderbar offen sein, aber wenn drunter in der Hardware schon alles manipuliert ist, dann hilft uns das auch nicht
mehr. Genau, das ist unser BMW-Beispiel, oder? Wo wir gesagt haben,
ja,
super, aber eigentlich ist das Problem beim Auto und gar nicht so bei diesem Software-Patch, oder?
Genau, und das Letzte und dann natürlich, was Sie auch als allen mitgegeben haben, so als einen Satz, der einfach so mitgegangen ist, macht lieber irgendeine Verschlüsselung als gar keine Verschlüsselung. Jede Verschlüsselung ist besser als keine Verschlüsselung.
Genau.
Aber so richtig, also die sind ja total engagiert und was sie dann so erzählen, das ist, kann man eigentlich nur zustimmen, ja, und kann sagen, ja, habt recht, ist irgendwie alles ziemlich im Argen. Aber es hat schon so ein bisschen was an Defätismus, so an, ja, eigentlich war es das.
Also ich finde den Ansatz richtig, oder? Quasi alles verschlüsseln, damit so dieses Grundrauschen für die Geheimdienste größer wird, oder? Also quasi sie brauchen mehr Energie, um das zu dechiffrieren. Aber weißt du, eigentlich finde ich das der falsche Ansatz, weil wir sind das Volk. Und
ja.
Eigentlich sollten diese Leute für uns arbeiten, oder? Und wir sollten sagen, do it or don't do it. Aber es ist quasi, da haben wir wirklich noch so einen Culture Clash, weil eigentlich der Aufruf, alles zu verschlüsseln, ist irgendwie sozialer Ungehorsam. Und ich glaube, da sollte man eigentlich wegkommen, oder? Weil wir sagen, wir brauchen die oder wir brauchen die nicht. Und ich meine, die Diskussion, die wird jetzt dann bei euch geführt und das werden wir sicher mal in einer nächsten Schöpfkalypse dann irgendwo diskutieren. Aber ich glaube, da bei euch geht es ziemlich ab in diese Richtung. Oder? Weil das, was wir jetzt da seit 20 oder mehr Ausgaben jetzt immer wieder diskutieren, ist jetzt endlich bei der Bundesregierung angekommen.
Ja, und du denkst ja immer eigentlich, ich denke immer von jeder Folge zur nächsten Folge, dass man sagt, ja komm ey, schlimmer kann es nicht werden. Und dann kommt jetzt diese ganze Geschichte mit dem BND und der NSA, wo die also jahrelang diese Schlüsselbegriffe weitergegeben haben, und zwar nicht nur zum Ausspionieren, sondern auch aus unserer Wirtschaft heraus oder ähnliches. Mhm. Wobei ich muss sagen, also gerade jetzt gestern ist zweimal Hoffnung aufgekeimt. Also zumindest ansatzweise. Zum einen hat ja irgendwie der BND jetzt schlagartig erstmal, zumindest sagen sie, dass sie schlagartig die Weitergabe von diesen Daten an die NSA erstmal total gestoppt haben.
Alles gelöscht.
Ja, was habe ich gehört? Die haben gesagt, wie war das? Sie müssen im Einzelfall, muss die NSA nachweisen, wozu sie die Daten gebrauchen. Und dann haben sie dann mal angefragt bei der NSD, wozu sie die Daten brauchen. Und dann hat die NSA hat dann gesagt, das wissen wir eigentlich gar nicht. Und darauf haben sie gesagt, ach, dann können wir das auch stoppen. Das war das eine. Und das andere ist, dass ja in USA, glaube ich, jetzt gestern irgendein Bundesgericht entschieden hat, dass die Abhörpraxis der NSA gegen die Verfassung der USA verstößt. Mhm. Hast du das auch schon gelesen? Mhm. Ich habe das gestern kam es in der New York Times, das ist irgendwie veröffentlicht worden. Ich habe es noch gar nicht weiter nachlesen können, aber im Prinzip haben die auch gesagt, also das, was ihr da mit dem massenhaften abhört, das ist eigentlich verfassungswidrig. Mhm. Also ich meine, vielleicht kann man ja sehen, dass dann doch irgendwo nochmal Hoffnung besteht, dass das irgendwann mal umschlägt.
Ja, ich meine, das ist auch in Deutschland so. Also da muss ich jetzt ja nicht Rechtsexperte sein, oder? Aber offensichtlich gilt für eure gewählte Regierung, ist die Grundverfassung mehr so eine Richtlinie.
Kein Gesetz, oder? Also ganz ehrlich, das ist wirklich, also da gab es ja auch auf der Republika, gab es ja auch so den einen oder anderen Vortrag, da kam aus USA, kam Zuckerman, heißt der, nicht Zuckerberg, sondern Zuckerman, und der hat auch so einen interessanten Vortrag gehalten über, das war total lustig, Mitte 40 ist er, und hat dann mal so die Beliebtheit der USA oder wie weit vertrauen die Menschen ihren Regierungen, und dann hat er eine Veröffentlichung gezeigt, so ein Index aus den USA, wie der Quotient ist der Menschen, die ihrer Regierung vertrauen. Der ist ständig fallend, mhm, und hatte in den und ist mittlerweile auf irgendwie um die 20-30% oder irgendwas in diesem Rahmen gelandet. Und dann hat er gesagt, er hat sich das mal angeguckt und es war ständig, und er hat gesagt, er ist jetzt 42 und seitdem er auf der Welt ist, lag der Index in seinem Land in den USA permanent, dass die Leute ihrer Regierung vertrauen, permanent unter 50%. Und es gab nur einen einzigen Mal bei einer Ermittlung, wo er weit darüber lag. Und das war genau in dem Moment, als damals George Bush den Krieg gegen den Iran initiiert hat. Okay. Da war die Zustimmung am höchsten. Okay. Und, da hat er gesagt, und das war nun gerade einer der scheußlichsten Momente überhaupt. Mhm. Ja, und da hat er gesagt, und als wir das Internet gegründet haben, der hat wohl auch schon relativ früh im Internet mitgemacht, und da hatten wir die Vision vom offenen Internet, dem freien Informationsaustausch, alles wird besser und so weiter. Und dann hat er diverse Dinge aufgesehen und zum Schluss sagt er, und das haben wir alles geglaubt und noch ganz viel anderen Bullshit. Ja. Und letzte ist aus all dem, was wir uns mal gewünscht haben, wenn wir angucken, was heute tatsächlich da ist, dann haben wir uns doch ganz schön
genau. ins Knie. Genau, ja, da haben wir letztes Mal darüber gesprochen, oder? Dass das eben nicht funktioniert, wir glaubten daran, aber es hat sich eigentlich nur Monopole gebildet, oder? Und zwar ultimativ große, oder? Ja, an der Republika ist mir aufgefallen, klar, oder? Das ist eine Gegenkonferenz zu allem, aber etwas, was wir auch immer hier diskutieren, Reed Hastings, der CEO von Netflix.
Ja, der war da, ich habe ihn leider nicht gehört, weil ich auf dem Parallel-Vortrag
war. Ich habe gestreamt, habe ich mir das reingezogen und er hat jetzt etwas zu Beginn seines Vortrages etwas gesagt, was mir wirklich so eine Bestätigung war. Er hat gesagt, ja, weißt du, es gibt so alle diese Management-Bücher, oder? Weißt du, so how Google works, how Netflix Management does, how, einfach so diese Management-Ratgeber, oder? Wo man sagt, wie haben die den Erfolg gekriegt und so. Aber wenn er zurückschaut auf die Geschichte von Netflix, dann muss er einfach sagen, es war verdammt viel Glück dabei. Oder? Ja. Wir haben hart gearbeitet, wie alle anderen auch, aber wir hatten einfach am meisten Glück. Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich so eine ehrliche Einschätzung und das hat ihn für mich sehr, sehr, sehr sympathisch gemacht, oder? Weil ich glaube, da musst du, das ist so diese neue amerikanische Haltung, oder? Failing ist gut und irgendwie, man steht dazu, weißt du, eigentlich habe ich gar nicht dazu beigetragen und so. Ich glaube, das ist so.
Wenn du mal ganz in die. Wenn du wirklich mal, also ich sag mal Microsoft, wenn damals Bill Gates nicht, ob das jetzt Glück war oder ob es tatsächlich so Riecher war, wenn der damals nicht dieses DOS an IBM verkauft hat und es nicht verkauft hat, sondern lizenziert hätte, dann wäre Microsoft auch nie entstanden. Das war auch wahrscheinlich auch Glück, dass zur rechten Zeit so die rechten Leute zusammenkamen. Also Glück ist sicherlich auch immer dabei. Ja. Aber das ist, aber wie gesagt, die Republika, weil du sagst, so Nerd- und Gegenkonferenz, das war, also es ist extrem breit gestreut. Ja, also,
so Netzkultur, oder? Kann man sagen, Netzkultur.
Ja, Netzkultur, da waren, also was ganz toll war, es war auch so ein Bereich der Maker dabei, also selber machen, Raspberry Pis bauen. Wir haben Throwies gebaut, Throwies, ja. Kennst du Throwies? Du nimmst eine LED, klemmst eine 2032 Batterie dazwischen, machst noch einen Magneten ran, schön mit ein bisschen Tesafilm überschmissen und dann kannst du die irgendwo, dann fangen die an zu blinken und schmeißt du die irgendwo hoch an ein Gebäude, wo ein Magnet dran ist und dann blinkt der da 2 Tage oder 3 Tage oder 4 Tage.
Also, wo ein Magnet dran ist?
Ja, da kannst du einen Magnet an die Batterie rankleben, einfach mit Tesaband. Und dann klebst du eine LED dazu und dem blinkt die LED und dann schmeißt du die irgendwo hoch. Und wenn da oben Metall ist, dann bleibt die an der Decke hängen und dann blinkt die halt 2 Tage.
Und dann hast du so Throwies. Ein bisschen, verstehe ich jetzt nicht, weil es so unter dem Motto, mein Beitrag zur allgemeinen Umweltverschmutzung.
Nee, das ist so, das sind so manchmal Aktionen, die man macht. Ich glaube, die erste Aktion in diesem, das war Blinking Lights. Das war mal eine Aktion, die hat Tim Pritlove gemacht. Und zwar haben die es an einem extrem ungünstigen Termin gemacht. Und zwar am 11. September 2001. Da haben die so eine Aktion gemacht, wo auch überall Lichter, blinkende Lichter verteilt wurden. Ist aber eine gängige Sache. Also, ging aber eigentlich hauptsächlich darum, um Menschen die Angst zu nehmen, mit Elektronik zu basteln, beziehungsweise überhaupt mal wieder an das ranzuführen. Und da gab es wirklich lauter Makerspaces. Also du sahst ganz viele Arduinos und du sahst Raspberries und man konnte basteln und löten und mit leitender Farbe was bauen. Und das organisiert war das vom Cairo Hackerspace. Da kamen also Leute aus Kairo, die dort den Hackerspace machen. Und der Tarek hieß der, mit dem ich mich unterhalten habe. Und er sagte auch, ja, wir in Kairo haben so einen Hackerspace, der ist jeden Tag von morgens bis abends offen. Da kannst du hinkommen und kannst basteln, dich mit anderen austauschen. Und die hatten unter anderem eine Session, wo sie auf dem Tisch, da saßst du dann um den Tisch rum mit 20 Leuten, und da haben die dann so alte Netzteile, alte Batterien und all das, was wir so aus Europa dann nach Afrika schicken, damit es da irgendwie verrottet, haben die dann genommen und haben angefangen, das auseinanderzunehmen, haben damit neue Schrauben gemacht, haben daraus ein eigenes, neues, kleine Batterie gebaut und haben einfach gezeigt, wie sie aus diesem im Prinzip Elektronikschrott was Sinnvolles bauen können und wie du das selber mit deinen eigenen Händen bauen kannst. Also,
okay, cool.
Das war auch nochmal
ein cooler Ansatz. Ein Thema, oder? So quasi Wearables und Kleider und so, oder?
Ja, also da muss man auch genau mal gucken. Wearables, das ist dann immer so Fitbit und sowas. Und Kleider und Mode war es auch. Also so mit
ja,
Adafruits genau. Und Gamma und so weiter basteln. War so ein kleines Randthema. Aber cool. Aber ich kann sagen, was mich kann total begeistert, dass am 3. und 4. Oktober in Berlin die Maker Faire kommt. Und das ist eine zweitägige Veranstaltung. Die gibt es weltweit schon in 120 verschiedenen Ländern. Kommt jetzt auch nach Berlin. Ist übrigens Anfang Juni, ist die, glaube ich, in Hannover. Und da kommt also das Basteln und Maken hier nach Berlin. Ich bin auch total infiziert. Ich habe mir jetzt, ich möchte jetzt auch mal so Throwies bauen in größerem Umfang. Und da habe ich mir gestern 200 LEDs bestellt, blinkende LEDs.
Ja, da komme ich nach Berlin, baue ich mit dir und dann.
Ja, ich schicke dir ein paar rüber, yeah. Wir bauen die dann. Und soll ich dir mal sagen, ich bin jetzt total gespannt, wie das war. Ich habe geguckt, also eine LED kostet im Schnitt 30 Cent. Mhm. Wenn du die hier kaufst. Und dann habe ich mal auf eBay geguckt und habe gefunden, oh, da gibt es ja 100 LEDs für 4,95.
Dann nehme ich mal 300.
Nein, da habe ich 200 genommen und habe die bestellt und habe heute schon die Bestätigung bekommen, habe jetzt $10 gezahlt, inklusive Versand. Und es kommt jetzt direkt aus Shanghai. Das ist gut. Da bin ich mal gucken.
Ja, das ist gut. Zu Wearable muss ich noch was kurz
anmerken. Ja, erzähl mir was.
Wearables, weißt du, da denkt man, wie du sagst, oder? So Fitbit und irgendwie, ja. Weißt du so, ich habe irgendwie eine Tasche, die ein Solarpanel drin hat und so, oder? Auf dieser Stufe. Mhm. Ich meine, das ist so, wie wir jetzt denken im Moment. Und ich hatte jemand von IBM Forschungszentrum in Rüschlikon, wo ich privat wohne, kennengelernt. Und ich habe gesagt, wo arbeitest du? Und er so, ist ein Physiker, arbeitet optisch im Bereich Optik. Und sie probieren quasi Glasfaserkabel so klein als möglich zu machen, eben für Wearables. Und ist so das Ziel. Und das können sie schon recht gut, oder? Also quasi die bauen quasi Gewebe, das nachher Strom leiten kann und Signal leiten kann.
Ja, oder? es gibt nähbaren Draht. Es gibt nähbaren Draht. Den kannst du dir hier bei Tinkersoup in Berlin kannst du den nähbaren Draht bestellen. Ja, aber
sie machen das optisch, sie machen Glasfaser.
Ja, okay, ja, ist klar. Also
quasi
das ist Wahnsinn, Fußspeed,
oder? Also quasi sie haben heute Gewebe im Labor. Dass ja. Das mehr Bandbreite als irgendwie die aktuellen Rechenzentrum irgendwie durchbringen kann, oder? Also quasi, weißt du, so richtig cool, oder? Gut, Klammer zu.
Ja, aber brauchst du gar kein WLAN mehr.
Nein, ich habe ja meine
Jacke. Ja, genau. Und die Jacke kann übrigens auch mit Sonnenkollektoren, also mit besetzt werden, dass du deinen eigenen Strom erzeugst, wenn du rumläufst.
Ich sage dir, da geht so viel und wir haben noch nichts gesehen. Und deswegen sind solche Konferenzen wie diese Republica hochgradig interessant. Und
lass dir noch mal zwei Dinge sagen, weil du es gerade mit dem Wearable angesprochen hast. Wir haben ja neulich mal auch über die Apple Watch schon gesprochen und ist mal die Frage, gibt es denn irgendwo sinnvolle Anwendungen? Und da habe ich aus dem Bereich Podcasting was gehört. Wir haben doch immer das Problem, dass viele Leute unseren Podcast hören, wenn sie im Auto sind oder wenn sie joggen. Und wir kriegen immer kein Feedback. Das kriegen aber normalerweise alle Podcaster nicht, weil du diesen ätzenden Medienbruch drin hast. Mhm. Wenn du das sozusagen auf dem Rad bist oder hörst, genau. Hast du nichts. Jetzt haben wir immer gesagt, warum bauen wir nicht für unsere Apple Watch oder für die Watch, die wir am Arm haben, eine entsprechende App. Das heißt, wenn ich sozusagen meinen Podcast höre, dann brauche ich da bloß raufzudrücken, so nach dem Motto, so Tinder-mäßig, weißt du, so like, not like, like, nicht like. Und kann einfach auf diese Art und Weise zumindest so ein emotionales Feedback geben.
Ja, ja.
Fand ich eine coole Idee.
Okay, gesehen, stimmt.
Sehr coole Idee. Achso, und dann muss ich dir noch eins sagen, weil da war ja auch noch diese Medienboard dran. Da bin ich dann mal so zwei Sessions mal in die Medienabteilung gegangen und habe eine Session gesehen mit den Leuten von Rocket Beans TV. Mhm. Kennst du die?
Ja.
Kennst du Rocket Beans TV? Mhm. Ja, das war ja auch cool. Also da denkst du ja mal, die machen ja so Online-Spiele und haben ja einen Online-Fernsehsender sozusagen gegründet, genau. Haben sie aus Games One, sind von MTV weg und machen seit Anfang des Jahres dann Rocket Beans TV. Und Also ich habe da am Anfang hatte ich auch nicht so den Sinn verstanden, was so an diesem Sender so faszinierend ist oder was so die Zielgruppe ist. Aber als ich mich dann so umgeschaut habe, in dem Saal, ich würde mal sagen, da saß so eine Zielgruppe drin von ja, 20 bis 35.
Ja.
In der Größenordnung. Und die Rocket Beans-Leute sind auch alle Mitte 30 mindestens.
Ja,
ungefähr,
sicher.
Die das machen.
Ja, 30 vor 40.
Und ich habe da mal so ein bisschen in deren Programm reingeschaut. Das ist, ja, es ist, irgendwie ist es schon nicht schlecht.
Ja, so eine Gaming-Internet-Kultur, oder? Ja, ist klar, oder?
Ja, nicht nur Gaming-Internet, aber so auch so, die machen, lustig, wie heißt das? Erwachsene hören Jan Tenner. Das war so eine alte Hörspielkassettenserie aus den 80ern oder 90ern. Und ja, die setzen sich einfach mal hin, hören so eine alte Kassette an und kommentieren die dann live. Mhm. Und das als Fernsehen. Funktioniert aber. Ja. Ist nicht schlecht, wenn das gut lustig funktioniert. Also interessant zu sehen, die haben auch gesagt, also wir haben mit klassischem Fernsehen haben wir eigentlich nichts am Hut und wir machen das so. Trotzdem haben sie auch so ein gewisses Programmschema drin, weil die Leute trotzdem immer noch so ein bisschen auf Programme zurücklaufen. Mhm. Also es war, ja, und dann war natürlich YouTube war auch da. YouTube
klar, macht, genau,
hat das war in Berlin ja,
Thema, oder?
Ja, mhm. Weil in Berlin ja YouTube den Mediaspace aufgemacht hat. Das heißt, wir haben jetzt in Berlin hier ein Studio, was du als YouTuber mit mehr als 1000 Abonnenten dann nutzen kannst, um da deine Videos zu drehen. Mhm. Ja, Wahnsinn.
Cool.
Wahnsinn. Also es war schon extrem, da könnte man noch endlos drüber reden, weil es waren noch so viele. Ach so, was ganz cool war der Auftritt von Alexander Gerst, dem Astronauten von der ESA, der letztes gesehen. Jahr ein halbes Jahr... Das Ding war, also ich kenne auch schon ein bisschen länger Raumfahrt. Du denkst immer so, Raumfahrt, naja, das ist ja mittlerweile irgendwie so.
As usual,
ja,
oder?
Standard. Ja, as usual. Aber die Mainstage, also es war der große Saal, da waren über, weiß ich, 1200, 1500 Leute drin. Die haben gestanden, vorne in den ersten Reihen saßen auch viele Kids. Mhm. Und der Vortrag war so cool, die Leute haben da echt begeistert. Du hast echt so richtig gemerkt, was da noch für eine Faszination hinter ist. Total, das war richtig spannend.
Nein, ja. Habe ich auch gesehen von dir.
Und das sollte man vielleicht auch noch sagen, also es lohnt sich, es gibt von der Republika natürlich viele Vorträge als Video aufgezeichnet, die kann man auf dem YouTube-Kanal von der Republika finden und es gibt, und das habe ich auch gesehen, das betrifft uns Podcaster wieder, eine Firma aus der Schweiz, Grüße nach der Schweiz, Voice Republic, die haben eine Livestreaming-Plattform und eine Podcast-Form speziell für gesprochenes Wort, auch schwerpunktmäßig aus dem deutschsprachigen Raum, von der ETH Zürich und aus Basel was drauf. Und die haben sämtliche Vorträge als Audio aufgezeichnet und simultan online gestellt und sind alle noch abzurufen auf voicerepublic.com. Und da kann man sich den einen oder anderen Vortrag nochmal anhören. Und also da sind echt.
Sind Perlen drin, genau.
Echt Perlen, ja. Also ich kann noch einen empfehlen von Gunter Dück, den er im Vortrag zur Schwarmdummheit.
Schwarmdummheit, ja, genau.
Der ist super. Können wir sich nochmal separat drum unterhalten? Du kannst echt sagen, nur ja, Mann, hat der Mann recht, ja?
Ja, ja, klar. Ah. Er hat recht und auch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Denkanstoß, genau. Schwarmdummheit.
Ja. Sag mal, du warst aber, da wollte ich jetzt nochmal anknüpfen, du warst ja, das ist schon ein bisschen länger her, bei euch in Zürich auf so einer Social Big Data Konferenz.
Social Big Data, nein, das heißt, die Konferenz hieß Swiss Online Marketing Messe.
Ja gut, aber das ist ja social und dann werden unsere Daten abgezapft und ausgewertet.
Genau, ich bin ja noch so produktemäßig, irgendwie firmenmäßig so im Online-Marketing verbandelt und aus diesem Grund besuchte ich diese Messe. Wir hatten Partner von uns, die uns Produkte von uns vorstellten oder bewarben und deswegen zeigt man sich da auch auf der Messe. Und das war interessant, oder wo so dieses Online-Marketing hingeht. Oder? Und wenn man so Online-Marketing im Kopf hat, denkt man ja immer so an diese Banner, Skyscraper, die, den Screen Real Estate zupflastern. Und eigentlich geht es dort, so wenn man jetzt dort einmal durch die Hallen durch ist und alle Angebote und Companies, Firmen da angeschaut hat, geht es eigentlich um automatisierte Personalisierung, bestehend aus Big Data. Und das ist wirklich irre, oder? Und alles, was ich mit Big Data tun kann, oder? Also quasi so, da gibt es so Themen, die heißen dann so Multikanal-Personalifizierung oder so Kundenindividuelles Gutscheinverhalten modellieren. oder? Also quasi
die, Wahnsinn.
Ja, ja, genau. Also die Idee ist wirklich, dass sich eben quasi elektronische Coupons personalisiert zustellen kann, basierend auf, wo ich am Morgen gesurft bin, wo ich durchgelaufen bin und in welchen drei Läden ich letztes Mal war. Und dann kriege ich halt für den Buchladen 10% statt 15, weil ich ja sowieso dort kaufen werde, oder? Kriege ich nur 10.
Ja.
Irgendwie so, oder? Und das ist völlig irre. Und diese Typen, oder? Das sind ja alle so, dort sind sie alle, diese Creative Guys, oder? Die Nerds mit den Bärten und den Fixies. Und die haben aber auch so Begriffe wie wir in der IT, oder? So der Konsument 4.0. Also so, weißt du, so wie wir so sagen, Industrie 4.0 und irgendwie Big Data. Aber die haben genau die gleiche Terminologie. Einfach viel näher in der Wertschöpfungskette. Und, ja. Und deshalb verstehen sie uns nicht, oder? Weil sie immer sagen so, ja, also wie jetzt SharePoint? Wie generiere ich jetzt da irgendwo Vertikal? Du sagst, ja, weißt du, Internet, Sharing und so, Dokumente hochladen. So, ja, toll. Und jetzt? Ich verstehe es nicht. Wo ist hier der Mehrwert? Und weil die so nahe an der Wertschöpfungskette sind, denken die anders, brauchen aber genau die Terminologie, wie wir sie haben. Ja. Aber da geht es viel mehr um Geld, während es bei uns um Service und Service Level Agreement ist. Aber es ist eigentlich kein Unterschied.
Aber es ist schon wahnsinnig, was es da eigentlich mittlerweile schon an Daten gibt und wie die mittlerweile verknüpft und ausgewertet werden können, ne?
Ja, ich meine,
worauf die zurückgreifen können.
Ich meine,
vor allen Dingen, was die alles miteinander verknüpfen.
Das wollen sie alle, oder? In Tat und Wahrheit müssen wir die Daten auch haben und ob es dann was bringt oder nicht. Ja, aber die gehen dorthin und die möchten alle diese Daten haben und uns so gläsern als möglich haben und jeder verspricht, der hat die besseren Daten und die besseren Algorithmen, oder? Und hat viel mehr Schnittstellen zu deinem Webshop und Warenbewirtschaftungssystem und. Also es ist wie eine IT-Messe, wenn du in eine Online-Marketing-Messe gehst. Es gibt keinen Unterschied.
Ja, klar.
Keinen.
Ich meine, so die alten Werbeformen sind raus und man versucht dann eben das noch gezielter, noch genauer, noch mit weniger Streuverlusten und auch so zu machen, dass du es dann auch tatsächlich wahrnimmst. Ich meine, das hatten wir auch gesagt, viele haben ja mittlerweile einen Adblocker installiert, dass du sowas überhaupt gar nicht erstmal siehst. Also musst du ja andere Wege finden, um die Leute da mit den entsprechenden Botschaften zu bestimmen.
Ja, genau. Und so Videomarketing oder solche Dinge, oder? Das ist auch wirklich krass, oder? Was da gebaut wird. Also so, dass diese YouTube-Videos, dass du da quasi Produkte ein- und ausblendest. Also quasi, da gibt es ein Product Placement, was weiß ich, von Kellogg's, aber diese Kellogg's-Flocken, die gibt es nur in USA, die gibt es nicht in Südamerika. Und in Südamerika müssen dann andere Flocken rein, oder? Habe ich quasi immer die gleiche Quelle, aber ich wechsle das Produkt aus. Und solche Dinge. Wirklich abgefahren,
oder? Das ist schon, also mit Big Data ist schon und diesen Auswertungsmöglichkeiten und diesen und das wird ja immer weiter. Ich meine, wenn wir irgendwann mal alle auf IPv6 sind, dann ist ja das Thema Tracking auch nochmal auf einer ganz anderen Stufe. Das ist ja im Grunde genommen alles, allein dadurch, dass du einfach dahin kommst, eigentlich irgendwie schon automatisch identifizierbar. Ja? Und dann kannst du doch die Daten, die du aus den möglichen, wenn du das damit noch verknüpfen kannst, noch ganz anders auswerten. Ne?
Ja gut, aber es war eine spannende Geschichte. Insofern interessant, aber die gehen mit richtig großen Schritten auch.
Und das war jetzt aber auch hauptsächlich für öffentliche Werben, also für da, wo ich Werbung machen will, aber jetzt nicht so, ich sag mal, im internen auswerten, was meine Kunden machen oder
ähnliches. Da gab es natürlich auch mehr. Firmen, oder? die Analytics, die besten Analytics haben, oder? Ist klar. Aber ich meine, das gibt es sowieso. Aber wenn man so einfach so den Tenor zusammenfasst, oder, ist es Big Data und hyper-personalisiert. Das sind so die Angebote, die viele Leute da irgendwie gezeigt haben. Und ist klar. Weißt du, wir aus der Informatik können nicht nur mehr über Big Data sprechen. Irgendjemand muss das auch anwenden. Das nützt ja nichts, wenn ich da irgendwie terrorweise Head-Ups zur Verfügung stelle in Azure, aber niemand braucht es.
Genau, da gibt es doch dieses Zitat von, ob Big Data wie Teenage-Sex ist. Kennst du das Zitat?
Nein. Oh, ja, 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 ja. Das, ja.
Doch. Big Data is like teenage sex. Everyone talks about it. Nobody really knows how to do it. Everyone thinks everyone else is doing it. So everyone claims that they are doing it.
Genau.
Und so, genau. Das ist, Big Data hat ja übrigens auch Microsoft auf der Ignite gezeigt. Also in der Keynote habe ich das gesehen. Dass die das jetzt auch einfach machen durch dieses Power BI, was da drin ist. Und ich glaube, in der Keynote hat er dann einfach mal gesagt, so, jetzt Big Data, wir gucken uns einfach mal an, liebe 23.000 Teilnehmer, aus welchen Ländern ihr kommt und was euch hier interessiert, weil ihr habt das ja irgendwie bei der Anmeldung alles eingegeben und wir können das einfach mal Big Data sofort hier auswerten und Ähnlichem drum und dran.
Genau. Ja, ich glaube, die Ignite, also die Ignite war ja eine dieser großen Konferenzen, die war, und die hat ja viele, viele Teilkonferenzen abgelöst, oder? Ich glaube, es war so SharePoint-Konferenz und Exchange-Konferenz.
Und Exchange-Konferenz.
Ja, genau, also alles zusammen, ja. Oder? Und wir nennen es Ignite. Und ja, ich habe jetzt aber die Social-Media-Feeds meiner Kollegen und Freunde verfolgt, die an der Ignite waren. Und es war eigentlich wenig los, weil eigentlich wenig kam.
Ja, also
unterm Strich, inhaltlich, unterm Strich waren so die big things were missing, oder?
Ja, weil das, ich sag mal, einiges natürlich einfach auch schon eine Woche vorher auf der Bild, da waren ja einfach schon ein paar Sachen rausgehauen worden. Also die Bild war insofern vom Wow-Faktor wahrscheinlich noch höher, weil da einfach ein paar Dinge nochmal angekündigt waren, die sie jetzt einfach nochmal wiederholt haben und dann, aber du hast völlig recht, das, was jetzt so zu Office 365 und so weiter kam, das war jetzt, ich sag mal, wenn man sich das alles mal anguckt, dann siehst du schon in doch einen ganz starken Richtung, in das Ganze geht. Zum einen mal,
das wird nicht Cloud. 10.
Cloud ist ja schon überall da. Nee, aber doch, es geht in Richtung Cloud, aber die Cloud wird tatsächlich auch mit diesem Azure, wie heißt das, mit dem Azure Stack Pack, wo du im Grunde genommen das Cloud-Betriebssystem dir in deinem eigenen Rechenzentrum installieren kannst. Du hast die gleiche Infrastruktur, Plattform wie auch in der Cloud. Und damit kannst du von A nach B deine Sachen verschieben und es macht eigentlich keinen Unterschied mehr. Du merkst das eigentlich auch irgendwann gar nicht mehr.
Das ist einfach dasselbe Produkt. Jetzt einfach einfach zum Download freigegeben, oder?
Ja, was ja total clever ist. Ich meine, das ist clever ja nicht. Ist
absolut, ich glaube,
doch, natürlich.
Ja, also nicht aus Unterricht, aber. Das ist nicht so offensichtlich, oder?
Weißt du? Ja, aber das war eigentlich vorher auch schon offensichtlich. Du hast völlig recht. Nicht clever. Und das mit Windows 10, wo sie gesagt haben, mit Windows 10, dass sie in wie viel, 2 Jahren 1 Milliarde Nutzer auf Windows 10 haben wollen. Weil im Grunde genommen alles, was du, das ist mir auch gefallen, alles, was ich so gesagt habe, was so an neuen Funktionen kommt und was dann mit dem Update und so weiter, das ist alles nur noch Windows 10. Also die älteren Versionen, da ist relativ schnell aus die Maus.
Ja, okay, da gebe ich dir recht. Ich gerade Windows 10 zu Ignite, ich meine, da war ja irgendwie der CEO dort, oder? Und Satya Nadella, und er hat irgendwie...
Satya.
Genau. Und er hat etwas Interessantes gesagt, oder? Ich glaube, gerade zu Windows 10, ich habe es mir ganz aufgeschrieben, weil mich hat das echt interessiert, wo diese Windows 10-Geschichte eigentlich auch hingeht, und die war sehr stark, wie du auch gesagt hast, auch auf der Bild. Und was sie gesagt haben, war so, Windows 10 represents a new generation of Windows built for an area of more personal computer. Und irgendwie from Raspberry Pi to the holographic computer, the mobility of the experience is what matters, not the mobility of the device. Und weißt du, es ist so ein bisschen fuzzy, oder? Weißt du, so wirklich so die Vision hat mir dann schon gefehlt. Weißt du, was ich meine? Weißt du, klar ist es toll, dass ich jetzt irgendwie die Updates irgendwie jetzt anders eingespielt werden und jetzt diese in den Betrieben diese Ringe von Updates gibt und halalala, weißt du, ist ja alles nicht neu, oder? Haben wir, alle anderen Betriebssysteme haben das auch, das ist irgendwie wie gehabt, oder? Und aber wo die Vision wirklich hingeht, das hat da nicht gefehlt. Und wenn man die Vision zusammenpacken würde, könnte man sagen, eigentlich ist es die Cloud. Und eigentlich auch mit Windows 10, das ist das nächste Ding, oder? Weil man hat das mit Windows 8 so verkackt und so wurde es auch verkauft im Übrigen. Ne? Es war immer so diese Windows 7 Update-Geschichte, oder? So, jetzt kommt Windows 7 richtig. Das haben sie eingesehen, dass Windows 8 nicht das Gelbe vom Ei war. Und ich glaube, es geht so stark in die Cloud, dass man eigentlich auch nicht weiß, wo mit Windows 10 hin. Weil diese Vision, für was Windows 10 noch diese Drehscheibe sein soll, die braucht es nicht mehr. Weil es ist diese Azure-Geschichte. Und dasselbe passiert eigentlich an dieser Ignite auch mit dem Windows-Server. Ich meine, oder wie du gesagt hast, oder der Windows-Server ist jetzt noch so, oder diese Azure On-Site, On-Prem-Azure-Geschichte, das ist ein Dropout, das fällt noch so nebenbei heraus. Und das andere ist ja, weißt du, VMware hat diese Virtualisierungsplattform-Marke da nicht komplett aufgesaugt und die Windows-Server können jetzt noch so ein bisschen Business-Applikationen laufen lassen und so Software-as-a-Service-Plattformen, Virtual Machines irgendwie da bereitstellen. Aber an der Build-Keynote, oder vorher, eine Woche vorher, haben sie gezeigt, wie jetzt irgendwie, wie sie mit Docker umgehen, mit dem neuen
Windows. Das wollte ich gerade, weißt du, das wollte also, ich gerade sagen. Ich stimme dir da völlig zu. Also gerade dieses Thema Docker, ich habe das jetzt auch immer wieder gehört. Ich bin ja nur kein Entwickler, aber vielleicht kannst du mir mal erklären, was ist jetzt dieses Revolutionäre an Docker, dass es überall drauf läuft, dass ich einfach noch einen Container
habe,
überall
drauf packen kann? Ja, es ist noch eine Abstraktionsschicht mehr, oder? Quasi du nimmst quasi diese OS-Abstraktionsschicht weg und hast du da einfach eine neutralisierte Abstraktionsschicht. Das ist eine Art Virtualisierung, oder? Die aber sehr stark auf Software as a Service, also als Applikations Running Runtime Environment eigentlich ausgelegt ist. Also quasi, ich habe so die, wenn Sie so anders gesagt, ich habe eine Applikation und wenn die so in diesem einen Docker Container ist, dann läuft die überall, unabhängig ob sie auf dem Mac ist oder Linux oder Windows. Die läuft einfach in diesen Parametern, die ich hier gesagt habe, oder? Und es ist quasi ein Gegenmodell zu einer Applikation, die Software, also Betriebssystemressourcen braucht.
Ja, ja.
Und der neue Windows-Server wird das unterstützen. Also quasi, er macht sich selber obsolet. Also das ist ja auch okay, weil ja, aber alles unterm Strich, glaube ich auch, haben sie angesagt, sie wissen eigentlich auch nicht, wie mit dem Server weiter.
Es bleibt eigentlich nur noch Skynet.
Was, Skynet?
Skynet, das allumfassende Netz, was so Plattform ist, aus Terminator. Das letztlich nachher irgendwo, ja, genau. Das umfassende Netz, mit dem du einfach nur noch irgendwie Dienste und arbeitest und ähnliches. Das fand ich, also ich kann dir da eigentlich nur voll zustimmen. Insbesondere da, ich finde schon, dass der Satya Nadella da extrem viel bewegt hat bei Microsoft und auch sicherlich auch so eine Vision hat, wohin er geht. Aber ich fand das auch wirklich so diesen, wenn du nachher dann so, ich sag mal, in die guckst, was so an den Sessions kam und dann Feedback und so weiter, wo Leute immer, wow und klasse, guck mal, awesome, jetzt mehr als 5000 Listenelemente oder so, wo ich gesagt habe, ja okay, das ist jetzt mag jetzt technisch ganz nett sein, aber so dieser zweite Schritt, dass man diese Begeisterung oder Vision und so weiter noch ein bisschen weiter treibt, das fehlt mir tatsächlich auch. Also ich sag mal, ja, man guckt sich das jetzt an und sagt, okay, das und das ist da und so weiter. Und es gibt auch so ein paar Sachen, wo ich sage, oh, die finde ich besonders cool. Also dieses, wie heißt das? Continuum.
Continuum, ja.
Das Continuum, wo du mit der Idee, wo ich mein Smartphone nehme, eine Tastatur ranpacke, eine Maus ranpacke und über HDMI einen großen Bildschirm ranpacke und schon wird aus meinem Smartphone, ich sag mal, kein vollwertiger Desktop, aber ich habe einen großen Desktop mit Applikationen, die sich dann von einer normalen Smartphone-Applikation auf einen großen Bildschirm umstellen mit entsprechend angepasster Sache. Das muss ich sagen, fand ich eine ziemlich intelligente Lösung, weil ich meine, klar, im Smartphone hast du ja eine Menge drin und wenn du dann, sag mal, kommst in irgendein Hotel und sagst, okay, ich habe jetzt nicht weiter was mit, aber ich müsste jetzt noch mal ein bisschen was schreiben und brauche was Größeres und du ziehst da eben dann halt deine Tastatur raus und kannst dann auf den Monitor vom Hotel zurückgreifen, kannst da am großen Monitor arbeiten. Ja, das erinnert mich auch ein bisschen an den Raspberry Pi, weil da hast du im Grunde auch nur noch drei Dinge, die du anstrebst und hast sofort einen fertigen Computer da. Das finde ich eine sinnvolle und eine interessante Lösung, wo ich sage, ja, das macht Sinn, dass da mein Betriebssystem sowohl auf dem Smartphone als auch meinetwegen auf dem, weiß ich was, auf dem Server das gleiche ist. Und da macht diese einheitliche Betriebssystemplattform, wo ich dann entwickeln kann, Sinn.
Ja, genau.
Ah, das war eins, was ich also auch von der Anwendersicht her, wo ich sage, boah, das macht, das ist interessant. Und natürlich, okay, haben wir neulich auch schon besprochen, HoloLens, das ist natürlich auch nochmal ein ganz andere Kategorie.
Ich glaube, es wurde an der Bild gezeigt, oder?
Ja, nicht wobei, da haben sie es auch kurz gezeigt, aber auch eben nur kurz. Aber wobei es nachher wahrscheinlich in irgendwelchen Sessions noch drin war. Aber ich meine, das ist sicherlich auch etwas, wo du sagst, okay, da geht nochmal diese ganze UI und die Benutzerinteraktion nochmal einen ganz anderen Weg. Aber sonst so in den Ja, in den Applikationen. Ich glaube, das Problem ist wahrscheinlich, also was ich habe ja immer von der Martina Grom und vom Toni Pohl, die haben ja jeden Tag immer Berichte rüber geschickt und wir haben auch ein bisschen zwischendurch noch kommuniziert und da hat man so einen kleinen Eindruck bekommen. Ich glaube, das Ding war da einfach mit den 23.000 Leuten auf dieser Konferenz, einfach ist das irgendwie auch viel zu groß. Ja, weil du, ich glaube, der Toni hat mir gesagt, er wollte in eine Session reingehen, da war der Raum voll, dann wollte er in den Überlaufraum gehen, da war der auch schon voll. Und dann hast du eigentlich gar nichts mehr mitgekriegt und du musstest ja nochmal dann von einem Raum in den anderen laufen. Also das ist wahrscheinlich auch einfach für so eine Veranstaltung dann auch von der Größenordnung, da kann, ich weiß nicht, ob dann irgendwie so da noch so der Spirit aufkommt.
Ja, genau.
Weißt du, wo du sagst so,
ja, okay. Ja, ich meine, weißt du, ich weiß, was du meinst. Mir ist was anderes aufgefallen, oder, aus diesem Martina Grom und der Toni, oder die unsere Kollegen, auch Samuel Zürcher oder so, die wirklich viel gepostet und gebloggt haben. Und das waren alle diese wow, 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 alle diese Geschichten. Und ich habe immer gedacht, weißt du, die alle sind Unternehmer, oder? Und ich meine, wie kriege ich jetzt 1 Euro mehr Umsatz aus dem, was sie mir jetzt gesagt haben? Wie verkaufe ich das meinem Kunden? Also das ist alles irgendwie so nebenbei, kommt sowieso und irgendwie kriege ich irgendwie, da habe ich als Unternehmer oder quasi als Dienstleister keinen Mehrwert. Ich habe weißt du, was ich meine?
Ja, du musst es erstmal, also ich finde auch, du musst es erstmal sacken lassen. Du musst dir jetzt wirklich überlegen, wie finde ich einen Weg dazu und was bedeutet das auch für mich? Also ich denke mal, dieses Thema, also wenn du jetzt einfach mal guckst, was sind so Ankündigungen, wo wird weiterentwickelt, wo, wenn du dann mal ein bisschen genauer hinterguckst, wo sind einfach Kompromisse, wo du sagst, okay, das ist noch ein bisschen Unterstützung alter Technologie, aber eigentlich, wenn du nach vorne guckst, gehst du in eine andere Richtung. Auch diese Plattformunabhängigkeit mittlerweile, wo man jetzt, weiß ich was, auf Windows Phone auch iOS-Apps und so weiter mit Modifikationen irgendwann laufen lassen kann. Das zeigt ja eigentlich, dass du weggehst eigentlich von konkreter Hardware, eigentlich auch von konkreter Software. Es geht mehr darum, wo kannst du, da gebe ich dir völlig recht, deinem Kunden sagen, okay, das ist jetzt der Mehrwert, den du dadurch hast und damit kannst du was Vernünftiges bewirken und das ist was Sinnvolles,
ja, genau,
wo du deine Prozesse und deine Arbeit besser machen kannst.
Ja, genau, du kannst dir sagen, OneDrive for Business funktioniert jetzt endlich.
Ja, ich meine, also weißt du, was mir auffällt, also ich will jetzt mal sagen, in den Kinos, aber da kam immer, das ist awesome, das ist fantastic und das ist awesome. Und dann war ich auf der nächsten Tag auf der Bild, auf der Republika in so 3 Sessions, da war, das ist awful.
Das ist sehr
und da hast du echt, da hast du diese komplette Bandbreite. Und was mir übrigens auch noch, da möchte ich noch mal drauf hören, was machen wir eigentlich mit unseren Kunden? Wie können wir denen helfen? Das ist auch so ein Extrakt, der ich war ja noch auf dieser Intranet Reloaded hier in Berlin, auch sehr spannend gewesen, weil da waren wirklich Firmen, die als Teilnehmer und auch als Referenten da waren, die haben mal gesagt, ja, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ja, 10.000 plus, ne? Also ganz große. Und die haben ja auch in ihren Case Studies ihre Intranets vorgestellt, was sie so gebaut haben. Und ganz viel auf SharePoint, extrem, also letztes Jahr war noch viel weniger, dieses Jahr viel mehr. Und nachher hat dann irgendwann jemand gesagt, ja, sag mal, eure Intranets, die sehen ja irgendwie alle nicht so spannend aus, die sehen ja irgendwie alle gleich aus, die haben irgendwie einen Newsbereich, Kantinenplan, irgendwo Teamräume und das sieht so alles, irgendwie ist alles gleich und so, wo ist denn da das super Hyper-Social-Gedöns interaktiv und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir nachher überlegt, ja, okay, zum einen sind das natürlich Case Studies, so in den letzten 2-3 Jahren erstmal entwickelt worden sind, in so großen Firmen, bis das Ganze umgesetzt ist, dauert das ja auch. Und auf der anderen Seite, ja, wo waren denn diese ganzen IT-Leute, die da sozusagen diese Intranets gebaut haben? Na, die waren in den letzten 5-6 Jahren auf Konferenzen, wo Leute wie wir ihnen gesagt haben, wie sie ein Intranet aufbauen sollen.
Genau.
Und da haben sie es mal umgesetzt. Ne?
Genau, und jetzt kommt dieser Scheiß raus.
Ja, jetzt sind genau, und ich meine, hey, du kriegst die Kinder, die du dir erzogen hast.
Die Geister, ne? Noch etwas kurz, um die Ignite abzuschließen. Du hast die Konvergenz von Smartphone und PC angesprochen, dieses Continuum, was ja lustigerweise denselben Namen hat wie das Continuum bei Apple. Und Canonical, also die Bauer von, die Macher von Ubuntu Linux, die hatten ja genau dieses, das nennt sich das Edge-Projekt, oder? Diese Verbindung Smartphone PC. Und die hatten dann per Tweet aufgerufen, dass alle diese Unix-Geeks davon abhalten, sondern dass irgendwie Microsoft das jetzt kopiert hat, oder? Weil sie haben da diese 2 Millionen Crowdfunding, um das zu bauen, und sind jetzt da mit dem Ubuntu-Phone und diesem Ubuntu-Phone. Da haben sie wirklich so einen Tweet abgesetzt. Der Chef dort, der CEO, hat gesagt, hey, weißt du, einfach Ball flach halten, oder? Und jetzt nicht irgendwie so eine Geschichte da vom Zaun treten. Also das war quasi eine Copycat. Ich meine, klar, ist es immer heute, ist alles irgendwo kopiert. Aber sie haben explizit darauf hingewiesen, oder? Kein Windows-Linux-Krieg vom Stapel zu brechen jetzt.
Ja, ich meine, wo Microsoft irgendwie auch einer der größten Linux-Unterstützer mittlerweile ist.
Ja, das sagen sie, nur weil sie jetzt, ja, ich kann auch sagen, sie sind der größte Docker-Unterstützer. Weißt du, in Amerika sind alles immer die Größten, oder? Und ich meine, wir wissen alle, oder? In Amerika kommt Office 365 gut an, in Europa überhaupt nicht, nirgends auf der Welt außer in den USA. Und ich meine, sie haben auch immer diesen USA-Fokus, und USA ist auch irgendwie ist die Welt, und deswegen sind sie auch immer die Größten, weil sie Amerikaner sind, oder? Und das merkt man schon oft, oder?
Da fällt mir ein, weil wir gerade nochmal so bei Linux und Open Source sind, da habe ich auch ein schönes Statement auf der Republika gehört, allerdings nur im Video-Interview vom Philipp Banse auf DCTTPV, auf diesem, wie heißt das, Development Company for Television Portal, DCTPTV. So, da habe ich es gesehen. Und zwar war das ein Professor hier, glaube ich, auch aus Berlin. Und der hat gesagt, Open Source, ja, weil alle mal sagen so, ja, es gibt ja nur die Windows-Welt, aber es gibt gar kein Open Source oder Open Source in der Wirtschaft, das geht gar nicht. Der hat gesagt, guck dir Android an. Ja, Android ist im Grunde genommen Open Source. Es läuft auf 80-90% aller Smartphones weltweit. Das ist das Betriebssystem schlechthin. Also da hast du Open Source, da kannst du reingucken. Es wird nur halt von Google gemanagt oder gemacht. Es wird halt, und vielleicht sieht Open Source professionell eben so aus, dass es zwar Open Source ist, aber dass da eben im Hintergrund eben auch knallharte wirtschaftliche Interessen stehen, die dann auch bis zum riesengroßen Google
gehen. Das widerspricht sich ja nicht. Weißt du,
nee, aber es geht so gegen diese, weißt du, wenn du immer sagst, so Open Source und Linux, dann hast du ja immer gleich so die Hacker im Hintergrund und du siehst immer gleich die Nerds, die da rumarbeiten, aber du siehst in dem Falle dann nicht das, was jetzt tatsächlich auch möglich ist, ne? Also in Open Source. Und so ist gar nicht, ich sag mal, gar nicht mehr so die Konfrontation zwischen Windows und Linux, sondern welche Software setzt sich durch und welche Software wird entsprechend genutzt auf welchen Geräten. Also das ist...
Gut, das komm, sprechen wir noch ein bisschen über die Bild, weil die Bild war auch spannend, die war vorher, ich glaube, es war die erste dieser Konferenzen, die wir jetzt besprochen haben, mal auch abgesehen von der Swiss Online Marketing Messe. Und da haben sie ja alle diese coolen Dinge gezeigt, da ging es ja wirklich so, war es nicht IT Pro, sondern es war die Entwicklermesse. Ja. Alle diese coolen Gimmicks wie die HoloLens wurde da gezeigt und auch hier wieder, oder? Eben Docker. Windows, so das Dilemma des Windows-Servers. Aber etwas anderes hat es mir auch gezeigt, um es hier zusammenzufassen, und wir können gerne auf Details eingehen, aber dort hat man eigentlich so gesehen, das Dilemma mit den Windows-Phones, oder? Da hat man eigentlich so auch keinen Plan mehr, oder? Was man jetzt mit diesen Windows-Phones macht. Und so der letzte Ausblick ist jetzt so, wir liefern jetzt SDKs um iOS und Android-Applikationen nach Windows zu portieren, in diese Windows Universe Labs. Und ich meine, das zeigt es wirklich, der Fokus und die Vision, also man ist alles, was bisher das Microsoft-Business war, mal abgesehen der Cloud, also quasi dieses mobile Server, Desktop und also als Plattform und Mobile, da hat man keine Vision mehr. Das ist vorbei, oder? Und das ist ja auch okay. Also weißt du, man sagt, wir gehen dorthin und bauen das langsam ab, aber es ist quasi, ist absehbar. Bin ich überzeugt, dass in 10 Jahren ist Microsoft eine reine Cloud-Company.
Ja, also ich glaube, das ist...
deutlich.
Ja, und das machen die also konsequent und schrauben dann sozusagen alles ab. Ich meine, und stoßen auch alte Sachen ab. Mhm. Also ich habe ja gesehen, mit dem neuen Inter-Explorer wollte ich schon sagen. Ja doch, dem Nachfolger. Edge. Mit, wie heißt das? Edge. Also, man kann auch richtig gute Worte. Ja, OBS, ja. Da werden auch alte Sachen wie ActiveX und so ein Kram einfach nicht mehr unterstützt und abgeschraubt. Und auch, ich sag mal, Office 365, wenn du dir das anguckst, was du damit mittlerweile machen kannst, was du als Plattform kriegst, was du für die Kosten da bekommst und so weiter. Ich meine, das ist schon, wenn wir weil du vorhin mal ein Business Case gefragt hast. Im Prinzip kriegst du da alles out of the box geliefert. Und wenn ich jetzt einen neuen Rechner habe, ich klappe das Ding auf, fahre das Ding hoch, logge mich auf meinem Office 365 ein, sage so, jetzt mach mal alles, installiere, was ich noch brauche, stelle Verbindung her. Und da habe ich innerhalb von einer halben oder dreiviertel Stunde habe ich dann diesen Rechner in mein ganzes System eingebunden und habe den dann da drin und habe halt Zugriff darauf. Das ist im Grunde genommen ist das, also wenn du das jetzt sagen wir mal on-premise hättest, wirst du sagen, yeah, supi, ja, supi. Und wir haben es jetzt aber in der Cloud und da müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich gebe dir 100% recht, die Microsoft hat da einen kompletten Dreher gemacht. Und ich meine, das Windows 10 hat man ja auch wohl gesagt, wird wohl das letzte Betriebssystem sein, was in dieser Art geht. Und dann habe ich jetzt auch nochmal so einen kurzen Statement von der Julia White gelesen, dass wohl Office 2016, was jetzt ja auch rauskommt, vermutlich auch das letzte Office sein wird, was so als Paket verkauft wird, dann alles nur noch Software SE.
Service, genau. Auf Docker. Auf Docker, das auf Linux irgendwie gehostet wird in einem Azure-Betriebssystem.
Wahnsinn, ey. So wir haben ja beschlossen, wir reden heute 3 Stunden, aber du musst ja vorher weg. Und insofern brechen wir jetzt mal ab. Aber es musste einfach sein, dass wir das mal jetzt hier so zusammenfassen. Sonst, ich musste einfach mit dir darüber reden.
Ja, sonst hätten wir das sonst ja gar das, nicht. Sonst ist es weg. Aber zusammenfassend kann man sagen, wir haben viele Konferenzen gesehen. Wir haben Leute gesehen, Big Data wird genutzt. Aber offensichtlich irgendwie Online-Marketing ist genau das, was wir nicht wollen. Wir haben gesehen, dass die großen Microsoft-Konferenzen für Entwickler und die IT-Pros uns eigentlich zeigend volle Kanone in die Cloud und alles, was irgendwie on-prem ist, haben wir noch so. Aber that's it. Also wir wissen eigentlich auch nicht, wohin mit dem, weil wir wollen das so gar nicht mehr richtig, oder? Da kommen keine großen Pläne mehr, oder? Und, nee, oder kann man ganz klar sagen, egal ob Server, Desktop oder Client.
Dann lass uns jetzt abschließen mit einem großartigen Zitat von Doc Emmett Brown, der immer gesagt hat, die Zukunft, hat sie geschrieben, die Zukunft ist immer das, was ihr daraus macht, also gebt euch ein bisschen Mühe.
Sehr schön.
Das ist schön, ne? Zitiere ich immer gerne, wenn wenn man wieder Hoffnung machen soll. Und Hoffnung ist das Letzte, was stirbt. So, gut, dann danke ich dir, danke unseren Zuhörern fürs Zuhören und dir wünsche ich einen vergnüglichen Resttag.
Wünsche ich dir auch. Tschüss und danke
vielmals. Bis demnächst.